ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Mein Blick fällt auf die laut tickende Wanduhr. 4.30 Uhr. Wann bin ich gestern nach Hause gekommen? 11:30? Oder war es doch erst heute Morgen? Heute kommt die 6. Schicht in Folge. Jetzt schnell umziehen und nach Hause. Ich möchte meiner Frau möglichst gut gelaunt entgegentreten. Was kann sie für meine Erlebnisse?
Dirk Breitenbach, ehemaliger Polizist und Mitglied der Polizeipoeten. Einem deutschlandweiten Netzwerk von Polizisten, die ihre belastenden Erfahrungen nicht verdrängen und abspalten, sondern aufschreiben und im Netz veröffentlichen. Und so ein anderes Bild von vermeintlich knallharten Profis erschaffen.
Auf ihre Frage nach dem Tag antworte ich nur, dass viel zu tun war. Hätte ich ihr alle Gefühle berichten sollen? Die Angst, etwas verkehrt zu machen? Die Angst davor, sich die Verletzungen der anderen ansehen zu müssen? Die Angst davor, bei einer Einsatzfahrt oder sonst wie selbst verletzt zu werden? Die Angst der Hilflosigkeit oder Aggressivität anderer nicht adäquat begegnen zu können? Ich glaube, wir sind schon auch alle ziemlich stark. Nur die Art dessen, was auf uns einwirkt, die Schrecklichkeit dessen, die Intensität dessen, diese Vielfalt und auch diese Menge, das verlangt dann schon von einem starken Menschen auch tatsächlich das Allerletzte ab, weil was wir innerhalb einer einzigen Woche oder eines Monats erleben, haben wahrscheinlich viele andere in ihrem ganzen Leben nicht an schrecklichen Dingen. Selbst wenn wir nicht stark sind, sind wir immer noch stark.
Es gibt so etwas wie ein gesellschaftlich akzeptiertes, ungeschriebenes Gesetz. Im Job und generell im öffentlichen Leben sind vor allem positive Gefühle akzeptiert, wie Freude oder Stolz, vielleicht auch noch Wut. Was zählt, ist ein starker Intellekt, gepaart mit Tatendrang, Zielstrebigkeit, Entschlossenheit und Durchsetzungsfähigkeit. Eine funktionierende Hülle also. Alle unliebsamen Gefühle wie Angst, Verzweiflung, Verzagtheit, Scham werden ins Private verbannt.
Warum tun wir so, als wären wir zu 90% am Tag bewusste, kognitive Wesen? Und diese 10% Emotionen, mit denen wir nicht umgehen können oder wollen, die sperren wir entweder ein oder bagatellisieren sie. Auf jeden Fall wollen wir sie aber kontrollieren.
Dr. Andrea Dederichs ist Psychologin, Emotionsforscherin und Professorin an der Polizeiakademie. Sie schult unter anderem Beamte des Sondereinsatzkommandos in emotionaler Kommunikation. Trainiert mit ihnen eine angemessene Sprache für den Druck, den Stress und manchmal auch ihre Todesangst zu finden.
Wir machen Folgendes, wir sagen, jetzt ist Professionalität, also Emotionen dürfen nicht rauskommen. Und was machen wir dann mit diesem aufgestauten emotionalen Ballast, den wir auch als Ballast wahrnehmen und nicht als etwas, was einfach zu uns gehört, ne? Wir gehen damit in die Privatheit und wenn es richtig scheiße gelaufen ist, ne, an unserem vernunftbegabten kognitiven Tag, dann wird es auch richtig scheiße im Privaten, weil es sich da nämlich komplett entlädt, an Ort und Stelle, wo es nicht hingehört.
Fühlen ist in der Öffentlichkeit nicht besonders beliebt. Tränen fließen eher im geschützten, privaten Raum. Fühlen heißt auch immer, durchlässig zu sein, nackt und ungeschützt.
Ich weiß jetzt wieder, warum ich Unfälle hasse. Du weißt nie, welcher Schrecken auf dich wartet. Ist es nur zerknülltes Blech oder müssen wir Gliedmaßen suchen? Kurz bekommt mich Panik. Das habe ich immer, wenn ich damit rechnen muss, dass es gleich blutig oder sonst wie erschreckend wird. Was hätte ich sagen sollen? Jungs, es war nett mit euch, aber ich habe gerade das Gefühl von Hilflosigkeit und kann außerdem nicht so gut Blut sehen. Ich würde jetzt gerne wieder fahren. Ich bitte euch, habt Mitleid mit mir. Ich schaue zum Notarzt. Unsere Blicke treffen sich. Wortlos schüttelt er seinen Kopf und wendet sich ab.
Das ist natürlich eine ganz extreme Situation, auf die man Menschen auch nicht komplett vorbereiten kann. Ja, selbst Leute, die professionell in solchen Berufen arbeiten, also Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter. In so einem Moment passiert eigentlich etwas, was Schutz ist. Und Dinge, die wir in einem Moment nicht mehr verarbeiten können, wo vielleicht einfach auch zu viele unterschiedliche Eindrücke aufeinanderprallen und wir können es nicht mehr sortieren, da macht unsere Psyche so eine Art Cut und verschließt das.
Die Psychologin Andrea Dederichs sagt, emotional berührbar sind wir sowieso, immer. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen.
Bei solchen Berufen würde ich mir wünschen, dass es jede Woche ein Forum gibt, unabhängig vom Anlass, dass Menschen einfach darüber sprechen, was sie gerade an Schwierigkeiten im Job haben, aber was auch gut läuft. Also dass es wirklich ritualisiert wird, über die eigenen Emotionen im professionellen Kontext zu sprechen.
Gemeint ist dabei jedoch nur die echte, authentische Emotion. Gemeint sind also nicht die Menschen, die auf Knopfdruck während der Konferenz in Tränen ausbrechen, weil sie gerade ihren Willen nicht durchsetzen konnten, oder die mit ewigen Dramen versuchen, andere zu manipulieren. Die Frage nach der Berührbarkeit, dem Eingeständnis der eigenen Verletzlichkeit, stellt sich in vielen Berufen. Sie taucht überall dort auf, wo Menschen mit dem Leid anderer konfrontiert sind. Nicht nur bei Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungskräften, auch bei Menschen, die in medizinischen, therapeutischen und sozialen Berufen arbeiten.
Der Philosoph Dr. Christoph Quarch hat an einer Fachhochschule für pädagogische Berufe das Fach Ethik unterrichtet.
Da gibt es eine Doktrin, die sagt, du musst dich von jeder emotionalen Bindung zu deinen Klienten freihalten. In dem Bereich würde ich dem vehement widersprechen. Ich glaube, das ist man eigentlich als Pädagoge und auch als in sozialen Berufen tätiger Mensch seine Arbeit nicht machen kann, ohne ein hohes Maß an Empathie und Berührbarkeit und auch Mitgefühl zu kultivieren.
Nur wer nichts fühlt, ist stark, vermeintlich. Fühlen macht schwach, angreifbar, verwundbar. So empfinden es viele.
Generell würde ich sagen, ist das Gefühl in der Arbeitswelt ein ganz entscheidender Faktor. Und nicht nur in sozialen Berufen und auch nicht nur in Pflegeberufen. Das Gleiche gilt für eine Bank und für eine Versicherung. Und am Ende gilt es wahrscheinlich sogar für die Justiz und von mir aus auch für die Bundeswehr. Auf der anderen Seite würde ich ihm doch sagen, wenn man sich jetzt emotional völlig fallen lässt und ohne Rücksicht auf Verluste von seinen Emotionen auch davontragen lässt, ist es auch nicht wirklich professionell. Es geht darum, eine gute Kultur des Fühlens zu entwickeln. Und die wird leider Gottes an den Ausbildungsstätten in der Regel nicht vermittelt.
Es ist eine schwierige Gratwanderung zwischen Fühlen einerseits und Verdrängen und Abgrenzen andererseits. Was mag die Richterin fühlen, wenn sie einen Menschen durch ihr Urteil hinter Gitter bringt und vielleicht eine Familie auseinanderreißt? Der Chirurg, während er ein Bein amputiert? Mitgefühl? Schwer zu leben. Bestimmte Professionen, bestimmte Rollen verlangen ein hohes Maß an Abgrenzung.
Es gab Situationen, da musste man diesen kleinen Säugling mit einem winzigsten Tubus intubieren und man hatte eine kleine Maske und man hatte überhaupt eine Riesenangst davor, dieses kleine Etwas dem nochmal weh zu tun. Das war für mich das Stressigste und das Schwierigste und das Aufregendste in dieser Zeit der Anästhesie. Ja.
Dr. Renate Langenbach, Anästhesistin.
Ich durfte es im Nachhinein meinen Kollegen sagen, ja, aber in der Situation, in der ich dann als Ärztin in der Anästhesie diejenige war, die Verantwortung auch hatte, musste ich Kenntnis haben, musste ich Fertigkeiten haben und musste eine gewisse Souveränität haben, ja.
Ein Profi fühlt nicht, er funktioniert. Das ist oft das Dogma. Doch schlimmstenfalls wird der Profi dadurch vor allem eins: stumpf, leer und unlebendig.
Der Medizinethiker Professor Giovanni Maio von der Uni Freiburg sagt, ein Grund dafür liegt auch im falschen Verständnis der eigenen Verletzlichkeit. Wer verletzlich ist, der macht sich angreifbar, so der weit verbreitete Glaube.
Die Verletzlichkeit ist natürlich negativ konnotiert, aber wenn wir vertiefter darüber nachdenken, werden wir feststellen, dass wir diesen Modus der Verletzlichkeit brauchen, denn nur wenn wir verletzungsoffen sind, werden wir uns selbst auch entwickeln können. Nur dadurch, dass wir wissen, wir sind verletzlich, können wir uns einfühlen in andere. Wenn wir meinen, wir wären vollkommen unverletzlich im Sinne auch einer Unabhängigkeit, dann wähnen wir uns als selbstmächtige Herrscher über uns selbst.
Natürlich erwarten wir von Helfern stets einen kühlen Kopf und kontrolliertes Eingreifen. Wer wünschte sich allen Ernstes unkontrollierte, gefühlsduselige Profis? Ein Polizist, der am Einsatzort weint, oder ein Anwalt, der in Mitgefühl für seinen Mandanten versinkt. eine Notärztin, die im Schockraum überflutet wird von ihren Gefühlen. Es kann durchaus sinnvoll sein, den Kopf ein- und das Gefühl weitgehend auszuschalten, allerdings nur vorübergehend.
Auf einem chirurgischen Visitenwagen stand geschrieben: Bevor du in dieses Zimmer trittst, denke daran, dass die Wunde, die du eventuell öffnest, zu einem Menschen gehört, und konzentriere dich auch auf diesen Menschen.
Je mehr wir uns selbst als verletzliche Wesen empfinden, desto mehr erkennen wir auch das Kostbare, was zerrüttet werden könnte. Die Verletzlichkeit ist ja auch ein Appell, nicht? Wenn wir uns vergegenwärtigen, die anderen sind verletzlich, so wie ich, ist es ein Appell, alles dafür zu tun, damit die anderen nicht verletzt werden. Wir teilen diese Verletzlichkeit, insofern gehören wir Menschen alle zusammen und im Bewusstsein dieses Bandes, das uns letzten Endes zusammenführt.
Natürlich gibt es Orte, wo Profis weich und gefühlvoll sein dürfen. Bei Supervisoren, Psychologinnen oder Seelsorgern. Für den Polizisten Dirk Breitenbach war das nie eine Option.
Da ist natürlich erstmal ein Schritt dahin zu sagen, hier, das war jetzt gerade zu viel für mich. Das erfordert tatsächlich Mut. Man muss auch das Gefühl haben, dass man in einem Kreis ist, der das auch dann akzeptiert und hinnimmt, wo man dann nicht nachher gemobbt wird oder wo man nachher nicht irgendwelche Ressentiments zu befürchten hat. In einem Klima, wo alle stark sind, ist es ganz, ganz schwierig, selber zu sagen, jawohl, ich bin hilflos, ich brauche Hilfe, weil ich fest überzeugt war, ich brauche das nicht. Auch die Kollegen, denen ich dann gesagt habe, nehmt doch das in Anspruch, haben gesagt, ich brauche das nicht, das ist Quatsch. So schlimm war das jetzt gar nicht, da gibt es viel schlimmere Sachen. Heute rückblickend möchte ich sagen, hätte ich besser mal das eine oder andere in Anspruch genommen, einfach damit es raus kann, damit dieses Ventil mal geöffnet wird.
Allein die Tatsache, dass ich darüber sprechen kann und es so etwas gibt, jemand, der mich versteht und nicht sagt, sag mal, was bist du denn für ein Bulle? Willst du Sozialarbeiter werden? Dass man weiß, das wird nicht passieren, führt dazu, dass man gestärkter in den Job geht und dann schafft man das auch.
Sprechen über Zweifel, über Grenzen, über Stress, Versagensängste, über Albträume, also über all das, was Menschen in diesen Berufen so umtreibt, das würde eine völlig neue Kultur in Einrichtungen, aber auch in Unternehmen erfordern. Weg von der Coolness hin zur Menschlichkeit und Lebendigkeit.
Wir zahlen letztlich den Preis der Lebendigkeit, wenn wir meinen, wir müssten uns von unseren Gefühlen fernhalten. Wir werden dann zu einer erkalteten, erfrorenen Gesellschaft, und das kann niemand wünschen. Mir scheint es so zu sein, dass wir Menschen dann am meisten bei uns selber sind, dass wir dann am lebendigsten sind, wenn wir fühlen. Um fühlen zu können, müssen wir uns berührbar machen.
Wünscht sich die Gesellschaft überhaupt berührbare Menschen? Würde die Wirtschaft noch reibungslos funktionieren, lebten die Menschen ihre Berührbarkeit offen aus? Würden nicht ganze Branchen zusammenbrechen, wenn die, die dort arbeiten, plötzlich ihre Zartheit und Verletzlichkeit wieder zulassen würden?
Emotionslos, das erste Mal emotionslos. Das war halt so. Hier ist ein Schussapparat, dann erst das Tier. Man denkt nicht drüber nach. Also man verschwendet keinen Gedanken an das Tier selber.
Hubert Lieberts hat erst eine Lehre als Metzger gemacht und dann 6 Jahre lang im Schlachthof gearbeitet. Tiere töten und zerlegen. Das war seine tägliche Arbeit. Das Tier, das vor ihm auf der Schlachtbank lag, hat er nicht als fühlendes Wesen wahrgenommen.
Es war wie ein Stück Holz, es war nichts Lebendes. Es war einfach nur, ja, Job. Man hat auch nicht viel Rücksicht auf die Tiere genommen. Und wenn man im Nachhinein zurücksieht, ist es schon ziemlich grausam. Ja, man verändert sich in dem Sinne, dass man härter wird. Man wird zu sich selber härter, man wird zu seiner Familie härter. Meine Mutter hat damals mal gesagt, Junge, du verrohst.
Viele Grausamkeiten hat der Schlachter erlebt.
Wenn Pferde geschlachtet werden, Schweine, Rinder. Und wenn sie sehen, was die für Theater teilweise machen, dann meinen sie, wie das Tier getrieben wird. Bullen werden vor die Hoden getreten, da wird die Rute, der Schwanz wird geknickt. Die werden auf die Beckenknochen mit dem Holzknüppel jauen. Und mir will dann sonst wer sagen, dass die Tiere kein Empfinden haben. Nee.
Viele seiner Kollegen, so erzählt er heute, waren Alkoholiker. Ohne diese Eigenbetäubung konnten sie den Job nicht durchstehen.
Man stumpft so sehr ab, dass man das überhaupt gar nicht registriert, dass man da lebende Tiere hat. Sie müssen sich vorstellen, das ist ihr Job, damit verdienen sie ihr Geld. Zuerst macht es ihnen was aus. Und dann wird das immer weniger, was ihnen ausmacht. Und irgendwann ist das so. Wenn sie im Stall 300 Schweine haben, die fangen auf einmal kollektives Schreien an, da werden sie bekloppt, weil da laufen wir heute einen eiskalten Rücken runter. Was Schlimmeres gibt es nicht. Das ist, als wenn kleine Kinder schreien.
Und dann kam der Tag, an dem sich beim scheinbar verrohten und gefühllosen Schlachter etwas zurückmeldete, das er ewig nicht gespürt hatte. Mitgefühl. Es tauchte aus dem Nichts auf.
Ja, wir haben Großvieh geschlachtet und nach dem Großviehschlachten sind wir Kälberschlachten gegangen. Ja, und dann auf einmal blöken, guck runter, setz ein Schussapparat an. Ja, und dann flossen dann die Tränen dem Kälbchen. Und dann war vorbei, dann konnte ich nicht mehr.
Rechts und links liefen zwei Tränen die Wangen des Kälbchens hinunter.
Das war Knaller, war das. Was da in einem vorgeht, das kann man gar nicht beschreiben. Man denkt auf einmal, das ist nicht richtig, das kann man nicht mehr.
Viele Tiere weinen vor dem Schlachten, sagt Hubert Lieberts. Er hatte es wohl immer übersehen. An dem Tag schaffte er es nicht mehr wegzuschauen. Er legte seinen Schussapparat zur Seite, streifte die Schürze ab und ging zur Tür raus. Den Schlachthof betrat er nie mehr, wegen eines weinenden Kalbs.
Nicht zu leugnen ist aber auch, die Gesellschaft in der jetzigen Form profitiert von Menschen, die sich innerlich stumpf machen müssen, die gezwungen sind, sich von ihren Gefühlen abzutrennen. Würden alle Schlachter ihre Berührbarkeit und Verletzlichkeit leben, blieben die Fleischtheken leer.
Hubert Lieberts musste seinen Arbeitsplatz für immer verlassen, um wieder empfindsam zu werden. Aber wie sieht es in der übrigen Arbeitswelt aus? Ein Chirurg, der offen zweifelt. Ein Polizist, der zugibt, am liebsten vom Unfallort wegzurennen. Ein Sanitäter, den abgetrennte Gliedmaßen bis in den Schlaf verfolgen. Undenkbar?
Ich denke, es ist zu einem Großteil tatsächlich auch die hochgetaktete, ökonomisierte Arbeitswelt. Es ist so gesehen das System, aber das System nähert sich natürlich auch wieder von Individuen, die dieses Spiel mitspielen. Und dass Menschen dieses Spiel mitspielen, hat sehr viel damit zu tun, dass es eben eine riesige Angst vor Verletzung gibt. Ich meine, wir verzichten ja deswegen auf Gefühl, weil wir Angst haben, emotional verletzt zu werden.
Die Emotionen, die nehmen wir an uns als das Ungezügelte, das Spontane, auch das Innerste, aber vor allen Dingen das, wo wir antastbar sind. Wir nehmen sie nicht als Quelle der Kraft wahr und deswegen trauen wir ihnen auch wenig zu.
Hinzu kommt, solange Emotionalität als gefühlsduselig gilt, allein rationales Denken und Handeln als professionell, haben Menschen kaum den Mut, sich zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen. Schließlich glauben die meisten, einen Profi haut so schnell nichts um.
Das Problem der Resilienz ist ja, dass suggeriert wird, als würde man ja alles selbst im Griff haben können, sofern man alles gut managt. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass wir ohne gute Erfahrungen mit anderen eben diese eigenen Ressourcen gar nicht mobilisieren können.
Das ist die Angst vor der Überflutung, aber es ist vor allen Dingen die Angst, falsch wahrgenommen zu werden. Die Angst, einen Fehler zu machen und die Angst, nicht wertgeschätzt zu werden. Glaube ich, die macht aus uns so Lemminge, dass wir sagen, ehe wir uns auf das Risiko einlassen, die eigene Persönlichkeit auszuspielen, gehen wir lieber in so eine Kollektivpersönlichkeit.
Die Anästhesistin Renate Langenbach wollte Mitgefühl und Menschlichkeit leben. Im Krankenhausbetrieb, vor allem in der Notfallmedizin, sah sie dafür einfach keine Chance. Erst in der Palliativmedizin fand sie wieder zu ihrer Berührbarkeit und Verletzlichkeit als Ärztin. In sicherlich einer der schwierigsten medizinischen Disziplinen stand nämlich etwas Bedeutendes im Vordergrund: der Mensch.
Ich musste einem Mann mitteilen, dass seine Knochenmetastasen nicht mehr bestrahlbar sind und dass er wahrscheinlich nicht mehr laufen kann. Und wir haben dann da gesessen, beide, er lag, ich saß, und wir wussten nichts zu sagen und wir mussten beide weinen. Und der Patient hat dann in sein Nachttischchen gegriffen, hat mir sein Herrentaschentuch gereicht und hat gesagt, Frau Doktor, trocknen Sie Ihre Tränen. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Erlebnis. Ja, ich darf weinen beim Patienten.
Berührbar bleiben und trotzdem professionell sein. Das darf Renate Langenbach bei der Begleitung und Versorgung von Sterbenden. Dafür musste sie komplett aus dem akuten Klinikbetrieb aussteigen, indem sie vergeblich versuchte, diesen Spagat hinzukriegen. Nun darf sie gleichzeitig verletzlich und berührbar sein und professionell.
Und deswegen müssen wir die eigene Verletzlichkeit anerkennen und in ihr die Ressource sehen, durch die wir überhaupt zur Empathie befähigt werden, wenn sie unverletzbar bleiben wollen, sein wollen. Unverwundbar, dann werden sie sich nie auf eine tiefe Beziehung einlassen.
Polizist Dirk Breitenbach fand erst durch eine längere Krankheit zurück zu seinen Gefühlen. Irgendwann begann er zu schreiben. Über seine Einsätze, seinen Berufsalltag, sein Leben.
Die Geschichten sind so aus mir rausgelaufen, dass ich mit dem Schreiben fast nicht nachgekommen bin. Worüber ich sehr erstaunt war, waren einfach diese vielen Gefühle, die ich beim Schreiben hatte. Also tatsächlich diese Wut, die dann wieder erlebbar war. Tatsächlich dieser Schrecken, tatsächlich diese Ohnmacht. Weil ich ja eigentlich gedacht hatte, dass sie die so tief vergraben hat, dass sie kein Problem sind. Und darüber war ich sehr überrascht, dass da so viele Emotionen noch in mir drin gesteckt haben, die sich ihren Weg gesucht haben.
Seitdem gehört Dirk Breitenbach zu den Polizeipoeten. Das sind Polizisten, die keine Lust mehr haben auf das unnahbare Macker-Image. Sie setzen sich in ihren erlebten Geschichten mit ihrer Hilflosigkeit auseinander, ihrer Angst und ihrer Ohnmacht.
Am Anfang war es sehr erschreckend für mich, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil ich eigentlich dachte, das passiert nicht. Und dann war es wahnsinnig wohltuend. Es war unheimlich befreiend, sich das selber einzugestehen. Und hat mir eigentlich auch gezeigt, tatsächlich, dass ich dann noch irgendwie so ganz normal funktioniere und nicht abgestumpft bin.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Und jetzt haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal kein Kinderwunsch. Darin geht es darum, wie der Kinderwunsch das Leben von verschiedenen Frauen und auch von einem Mann beeinflusst hat. Kaum eine Frage fühlt sich so existenziell an wie die, ob man ein Kind will. Und kaum eine Entscheidung ist auch so lebensverändernd. Und dann müssen ja auch noch die Rahmenbedingungen passen. Passt denn meine Beziehungssituation? Was ist, wenn ich als Einzige im Freundeskreis kein Kind bekomme? Was ist denn, wenn die klassische Kleinfamilie gar nicht mein Lebensmodell ist? Schaffe ich eine mögliche Kinderwunschtherapie? Was ist, wenn ich am Ende alleinerziehend bin? Oder will ich es vielleicht direkt allein machen? In diesem Podcast spricht Host Verena mit vielen verschiedenen Frauen und einem Mann darüber, wie der Kinderwunsch, die Zweifel daran oder der nicht vorhandene Kinderwunsch ihr Leben beeinflusst hat. Den Podcast Kein Kinderwunsch findet ihr ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.